Ja, da sind wir schon wieder. Mittendrin in der Fastenzeit unser Podcast Gerne Montag. Der Podcast gegen den Sonntagsblues, kriege ich jetzt noch alles zusammen, ja, ne?
Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht.
Ach, ja.
Stefan Schwab wieder.
Ja, und Andi Weiß, wir sind reingestolpert in diese wunderbare Folge und ich muss noch die Uhr umdrehen, eine Sanduhr, die uns immer anzeigt.
Deshalb lief es nicht so, weil die Uhr noch nicht lief.
Das war's. Jetzt. Richtig.
Jetzt merkt ihr jetzt, wie flüssig wir alle sprechen, weil die Uhr auch läuft.
Ja, sie läuft durch, die Sanduhr, und die zeigt uns immer, dass wir überziehen.
Immer,
jedes Mal. Ja. Also wir schaffen es nicht, innerhalb dieser 10 Minuten zu bleiben.
Aber es ist auch schön, trotzdem so ein Über-Ich zu haben. Also zu wissen, man kann nicht genügen. So. Man wird nie pünktlich auf den Punkt kommen.
Wir schaffen es einfach nicht. Aber ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass es vielleicht 12 oder 13 Minuten sind. Plus Tipp von der Martina. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Podcast. Ich möchte zurückgreifen auf letzte Woche, weil da haben wir darüber gesprochen. Da hast du den schönen Satz gesagt, es wartet immer jemand auf dein Lächeln, es wartet immer jemand auf einen schönen Satz da draußen, irgendwo. Und oft versäumen wir das. Und wir sind von Problemen ja ausgegangen. Also wir haben ein großes Problem beispielsweise in der Arbeit. So, und jetzt habe ich das große Problem und du hast davon gesprochen, das wären jetzt vielleicht die 98 Zentimeter und die 2 Zentimeter Schönes. Ne? Also worauf ich mich fokussieren könnte, dann würde das Problem kleiner werden im Laufe der Zeit. So fasse ich das jetzt mal zusammen, was wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, ich habe ein großes Problem in der Arbeit. So, und dann bin ich unterwegs und dann wäre da irgendwo eine Person, wo ich was Schönes sagen könnte und das würde mich rausholen aus diesem Problem, sozusagen. Aber ich schaffe es nicht, weil ich die Person gar nicht sehe, weil ich das Problem nämlich mitnehme, weil ich das Problem aus der Arbeit mitschleife durch meinen Alltag und dadurch verpasse ich diese Momente eigentlich, die mich rausholen würden und wegholen würden von dem Problem. Also es ist ja wie ein Kreislauf eigentlich. Ne? Irgendwie. Aber das bedeutet, wenn ich jetzt das Problem in der Arbeit lassen könnte, dann würde ich vielleicht diese Frau an der Kasse oder irgendwo jemanden sehen und mit dem plötzlich ein tolles Gespräch führen können.
Ich glaube, du machst jetzt ein doppeltes Fass gerade auf.
Oh Gott, das wollte
so.
Ich aber nicht.
Nein, das ist gut.
Ah, okay.
Weil ich glaube, es sind zwei Fragen, die mir gerade kommen, wenn du das so sagst. Mhm. Ich finde es wahnsinnig klug, was du sagst. Weil das eine sagt ja, warum nehme ich das mit?
Ja.
Also warum kann ich denn nicht sagen, so, das war's jetzt hier so? Warum beschäftigt mich das noch weiter?
Mhm.
Und das andere habe ich gerade vergessen.
Das zweite Fass.
Okay, also, toll, super. Jetzt bin ich in dem Bild des Fasses geblieben. Ja, schön. Ich hoffe, ihr seid noch nicht in einem Alter, wo ihr euch keine 2 Punkte am Stück merken könnt. Aber gut, das kommt gleich wieder.
Ja. Aber, ich kenne aber das. Oh ja.
Wunderbar. Aber du bist eigentlich doch 2 Wochen älter als ich, glaube ich.
Ja, irgendwie.
Was machst du? Wie gehst du damit um?
Ja, ich trinke das Fass aus.
Also, ich dachte, du trinkst nichts. Hast du gesagt,
stimmt, Fastenzeit. Ja, kommt davon, was drin ist.
Achso, ja, dann. Völlig dehydriert, Stefan, bringt gar nichts.
Wo sind wir jetzt überhaupt?
In der Fastenzeit.
Ja.
Also die eine Frage, die ich mir stelle, ist, warum gelingt es uns nicht, Probleme dort zu lassen, wo sie entstehen, sprich in dem Fall am Arbeitsplatz.
Ja.
Das ist ja spannend. Ich habe schon oft den Satz gesagt, wenn mir Menschen erzählen, erst vorletzte Woche ein Gespräch gehabt, eine Führungskraft, der gesagt hat, ich wache nachts um 4 auf, 5 auf in der Früh und dann geht es bei mir los und dann mache ich mir Gedanken, Problemwälzen für die Arbeit und so. Dann habe ich gesagt, boah, das ist ja ganz schön hart. Also eigentlich gut für ihren Chef, weil das ist ja alles Zeit, in der sie nicht bezahlt werden und sie machen umsonst Arbeit. Ja, so.
Stimmt.
Sie sind eigentlich ein fleißiger Mitarbeiter, das ist cool. Und dann hat er gesagt, das geht ja gar nicht. Ich habe gesagt, genau die Wut brauchen wir, um da eine Grenze zu setzen. Die Wut hilft uns ja manchmal auch, uns abzugrenzen und sagen, stopp, hier nicht.
Mhm.
Jetzt kommt mir aber meine Frage und jetzt kommen beide Fässer, dämmern jetzt gerade langsam wieder. Also es kommt wieder.
Ich freue mich.
Also das jetzt, das Langzeitgedächtnis greift jetzt. Ich habe lang genug drüber gesagt. Die eine Frage, die ich mir stelle, ist, warum bleibt ein Problem so an meinem Schienbein kleben, obwohl ich die Bürotür schon längst zugemacht habe. Und ich glaube, es liegt daran, dass es uns ganz, ganz schwer fällt, Kritik zum Beispiel, die kommt, Dinge, die nicht funktionieren, Probleme, die entstehen, wie auch immer, nicht persönlich zu nehmen.
Mhm.
Also da sagt ein Chef, jetzt haben Sie aber nur 100 Kisten von A nach B getragen, Ihr Job wäre gewesen, 120 Kisten zu tragen. Und ich höre nicht, ich hätte noch 20 Kisten darüber tragen sollen, das, was ich gemacht habe, war nicht gut, sondern ich bin nicht gut. Also ich glaube, das ist das eine und deshalb zwickt es an mir fest. Weil
bleibt es hängen.
Es greift meine Person an, meine Persönlichkeit, meine Menschenwürde, mein Dasein und wie auch immer und nicht meine Leistung. Mhm. Ich glaube, das ist das eine Spannende. Mhm. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, zu wissen, ich werde jetzt gerade nicht bezahlt, hier rumpelt's, weil die Uhr
ich musste umgeschmissen, die Uhr umgeschmissen umgedreht
hat,
ja.
dann komme ich ja an den Punkt, dass ich tatsächlich sage, das ist der Ort, wo ich jetzt gerade dafür bezahlt werde. Ich bin, die Kritik, die jetzt kam, die kam jetzt an mich in meiner Arbeitsfunktion, nicht in meiner Person als ganzer Mensch. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist, das ist eine Übungsgeschichte, glaube ich, da an einen Punkt zu bringen. Die Mönche sagen ja, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Mhm. Und da merke ich schon mal, das ist der beste Beweis, dass ich kein Mönch bin. Weil ich kriege das gar nicht hin. Also ich bin auch ein Mensch, ich bin ein Dauergrübler, aber ich bin meistens Gott sei Dank ein konstruktiver Grübler. Mhm. Ja, also ich bei mir Projekte, die ich mache, oder wenn wir ein neues Impulsbuch machen oder so, das ist bei mir Dauerschleife, ja. Und dann bewege ich auf der Autobahn oder wie auch immer eine Idee und dann muss ich die schnell notieren, wie auch immer, oder einsprechen und dann habe ich die fokussiert. Aber
ich finde es auch komisch, auf der Autobahn nur ans Autofahren zu denken.
Nee, aber man könnte ja zum Beispiel die Oldie-Antenne hören.
Ja, das können wir natürlich hören, das ist klar. Ja, gut, bestes Beispiel. Aber ich meine jetzt nur...
Wo hast du die 5 Euro?
Die liegen da unter dem Tisch. Ach so, ja. Nein, aber ich meine jetzt, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich, zum Beispiel beim Essen, ist ja oft so, dass man während des Essens vielleicht das Handy in der Hand hat.
Ja.
Aber auch, jetzt positiv gesprochen, ich esse mit Familie, wir sprechen über andere Dinge.
Wir haben das jetzt übrigens gemacht, gell?
Ja.
Wir haben draußen so eine Schlüsselablage und das ist wie im Western-Saloon, wo alle ihre Colts abgeben müssen.
Wenn die Handys hinlegen.
Geht's, bevor man ins Wohnzimmer kommt, und also wo der Essbereich ist, so, ja. Lassen alle ihre Handys draußen.
Ah.
Und das ist für der Hammer.
Ja, ja.
Das ist super.
Aber trotzdem, ich esse, aber ich unterhalte mich über andere Dinge mit anderen Leuten. Also esse ich nicht.
Ja, ja,
stimmt. Verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, genau. Ja,
also diese Achtsamkeit auf das, was jetzt gerade wirklich passiert, ist schon sehr schwer und ich würde es fast unmenschlich nennen. Also eine Achtsamkeit, dass ich wirklich immer im Moment lebe und nur den Moment sehe, ist eigentlich ja unmenschlich. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von Unmenschlichkeit, aber wenn wir jetzt essen gehen, dann würden wir uns ja die ganze Zeit unterhalten über andere Dinge.
Ja.
Neue Projekte, neue Podcasts, was weiß
genau.
ich. Ja. Und das Essen wäre so nebenher. Ich würde ja nicht nur die ganze Zeit auf meine Pizza starren und mir denken,
wir essen immer Sushi.
Schön. Wir essen immer Sushi, aber in dem Fall, wenn wir uns treffen zum Beispiel. Dann sage, tolles Sushi. Werde ich jetzt eine Sojasauce nehmen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Sondern wir unterhalten uns ja. Also was
aber
ist
geht es in unserer schnelllebigen Zeit, wenn ich das mal so, ich rede jetzt wie so ein Opa, so, ist alles immer schneller geworden. So.
Ja, ja.
Das ist ja die Frage, kann ich mir das leisten? Also ich,
ja, ja.
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja, ja.
Und dann ist es aber ein Glaubenssatz, den ich vielleicht durchbrechen muss, weil ich sage, ja, natürlich kann ich mir das leisten, weil es auch meinem Magen gut tut und der Verdauung gut tut und meinen Sinnen gut tut. So.
Aber ich hinterfrage jetzt tatsächlich den Begriff Achtsamkeit, weil wenn Achtsamkeit definiert wird im Sinne von, ich bin im Hier und Jetzt und konzentriere mich wirklich auf das, was jetzt passiert, ja, dann ist das doch nicht das, was eigentlich immer gesagt wird, was Achtsamkeit bedeutet. Also wenn ich jetzt sage, wir essen, also ich esse, also esse ich so, und mache nichts anderes, dann darf ich mich eigentlich gar nicht unterhalten, weil die Unterhaltung mich schon wieder wegzieht vom Essen.
Ja.
Also wo beginnt, was ist Achtsamkeit wirklich? Was bedeutet es, im Moment zu leben?
Ja, das ist ja dieses im Hier und Jetzt. Aber im Hier und Jetzt sein könnte dann das Gegenargument sein. Naja, wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, bist du im Hier und Jetzt und unterhältst dich im Hier und Jetzt mit den Leuten.
Über Dinge, die nicht im Hier und Jetzt sind.
Ja, dann, ja, klar.
Das meine ich, ne?
Ja, ja.
Das finde ich.
Aber das ist ja auch zusammen träumen, ist ja auch schön.
Ja.
Also in dem Fall, wenn wir zusammensitzen und sagen, wir könnten das noch für den Podcast machen, oder das, ist es ja auch was Schönes, oder?
Ja, ja. Also ich will auf eins runter. Ja. Ich glaube, das ist jetzt so ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, dass wenn ich achtsam bin, dass es immer mit Menschen zu tun haben muss. Und wenn es nur ich bin als Mensch. Also ist das, was ich tue in der Situation, etwas, was anderen hilft und was mir hilft? Ich glaube, das könnte die Achtsamkeit sein. Weil wenn ich nur esse, ich esse, um zu essen, wie es die Mönche machen, dann wäre es mir fast zu robotisch mäßig. Weißt, ich bin ja kein Roboter, sondern ich bin ja einer, der das Essen Mittel zum Zweck nimmt, um wiederum mit jemand anderem in dem Moment zu sprechen.
Ja.
Oder bin ich jetzt komplett im Wald?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt, währenddem du redest, bin ich bei den Mönchen geblieben und habe mir vorher gerade gedacht, wir haben auch drüber gesprochen, dass wir es uns vielleicht gar nicht leisten können, mehrgleisig zu fahren.
Ja.
Und dein Argument ist ja zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt und es hat immer mit Menschen zu tun. Und der Mensch im Arbeitskontext ist ja immer ein Leistungsmensch. Also geht es ja um die Frage, was ist der Output? Also, und mir kommt jetzt, während du davon sprichst, darf ich sein im Hier und Jetzt? Darf ich auch Pause machen? Mhm. Ist die Pause auch eine Leistung?
Ja.
Die Pause braucht es ja auch im Hier und Jetzt, um dann wieder Leistung zu bringen und. Und ich denke da gerade, während du das so sagst, es braucht immer einen Menschen dazu, bei unserem Buch Nie wieder arbeiten, haben wir auch Interviews eingebaut, unter anderem mit dem Anselm Grün. Ja. So.
Ja.
Und es ist so spannend. Ich habe alle potenziellen Interviewpartner angeschrieben und der Schnellste, der antwortet und der auch die Interviewfragen schickt, ist Anselm Grün. Ja. Das ist der Hammer, wie organisiert er ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, von all den Leuten, die sind alle gut eingebunden, die wir da im Interview hatten.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass er da der Eingebundenste ist, was Anfragen und was Mail-Anfragen und Interview-Anfragen und sowas betrifft. Mhm. Und das war so spannend. Ich habe geschrieben und dann kam am nächsten Tag um 4.30 Uhr oder 5 Uhr irgendwie sowas, kam die eine Antwort und am nächsten Tag um 5 Uhr so und so kam die Antworten für dieses Interview.
Nach dem Mönchstundengebet, ne?
So, wahrscheinlich, ja. Aber das heißt ja, genau, und plötzlich bist du in der Disziplin.
Ja.
Und dann kann ich ja doch bei mir sein und trotzdem Leistung bringen, weil ich vorher gesagt habe, kann ich mir das überhaupt leisten?
Mhm.
Ja? Also dann ist dieses bei mir sein ja eigentlich eine Selbststeigerung. Ja? So. Also es ist was Wertvolles, ja. Weil ich merke, Achtsamkeit, wenn ich Achtsamkeit höre, höre ich immer so die Stimmen unserer Vorgängergeneration, ja, Achtsamkeit, das machen nur die Faulen, ja, die leisten nichts, die machen nichts und so. Mhm. Aber dann ist ja plötzlich Achtsamkeit auch eine Form der Leistung.
Ja.
Das ist jetzt bei mir so angeklungen, als du da so gesagt hast, ne, es braucht immer einen Menschen dazu, was braucht zum Achtsamkeit? Also ist Achtsamkeit gar nicht nur was Fades, Langweiliges, oder ist nur eine Pause oder ein Nichtstun oder ein Leerlauf, sondern ist plötzlich Achtsamkeit was sehr Dynamisches.
So. Ja. Wir können es uns auch leisten, die Uhr dreimal umzudrehen, das haben wir jetzt auch gemacht. das heißt, wir haben überzogen und zwar ziemlich überzogen. Wir sind, wie wetten das eigentlich?
Ja, ne? Geil, die nachfolgenden Sendungen beginnen nach dem Tipp von Martina Weiß.
Genau, den hören wir jetzt.
Ha, Achtsamkeit. Das ist das, was wir alle brauchen und machen müssen. Und es macht mir dann schon wieder Druck. Aber wusstet ihr, dass die Achtsamkeitspraxis aus zwei Qualitäten besteht? Jetzt kommt's nämlich. Achtsamkeit und Mitgefühl. In der ursprünglichen Achtsamkeitslehre wird nämlich von zwei Flügeln eines Vogels gesprochen. Und Achtsamkeit ohne Mitgefühl ist keine Achtsamkeit. Das hat mich jetzt gleich ein bisschen beruhigt, weil ich mir schnell Druck mache und denke, oh je, ich bin nicht achtsam genug. Aber fehlt der Achtsamkeit die Wärme des Mitgefühls, zu der auch Selbstmitgefühl gehört, hatten wir schon mal, ist sie nicht mehr als die mentale Funktion von Aufmerksamkeit. Also darf ich auch wahrnehmen, wenn ich mich selbst für das verurteile, was ich gerade denke oder fühle und darf dann gnädig und liebevoll mit mir sein. Es gibt also nicht gleich wieder einen neuen Job für euch, keine Sorge, eine neue Aufgabe, sondern ihr dürft einfach sein. Einfach sein, ja? Ich weiß, mein Job ist es ja trotzdem, euch konkrete Tipps zu geben, aber wir gehen es langsam an. Beginnen nicht gleich mit zu komplexen Aufgaben, wie zum Beispiel das Mittagessen achtsam zubereiten und einnehmen, denn für ein ungeübtes Gehirn kann das eine unbewältigbare Aufgabe sein und dann ist ja Scheitern vorprogrammiert. Wir packen also lieber kleine Päckchen, weil auch scheinbar kleine Aufgaben sind für uns vielleicht schon anspruchsvoll genug. Wir sammeln lieber kleine Erfolgserlebnisse von kleinen Achtsamkeitsübungen im Alltag, weil, hatten wir ja im letzten Podcast, so wird das neuronale Achtsamkeitsnetzwerk in unserem Gehirn andauernd erweitert und stabilisiert. Also zum Beispiel wären kleine Achtsamkeitsübungen im Alltag: achtsam die Zähne putzen, achtsam duschen, achtsam Autofahren, achtsam E-Mails schreiben, achtsam gehen, achtsam essen und trinken, achtsam aufstehen und sich achtsam hinsetzen, achtsam Türen öffnen und schließen, achtsam ein Brot bestreichen mit Butter, achtsam Gartenarbeit verrichten. Andi, ne? Dann würden die Lichterketten auch mal ganz bleiben. Naja, und wer jetzt nicht weiß, wo er anfangen soll, der atmet einfach. Der Atem ist unser starker Verbündeter in der Achtsamkeitspraxis. Der Atem erzeugt keine Emotionen und ist immer verfügbar. Damit ist er der ideale Helfer, um unseren Geist zu beruhigen und hitzige Gefühle runterzukühlen. Deshalb ist die Atembeobachtung eine der besten Achtsamkeitsübungen im Alltag. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Beobachtung des rhythmischen Ein- und Ausatmens den Parasympathikus aktiviert. Und das ist ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, nämlich der, der für Ruhe und Regeneration zuständig ist. Probier die Wirkung von nur einer Minute Atembeobachtung mal gleich aus. Verbinde dich im Laufe des Tages immer wieder mit deinem Atem und spüre ganz genau. Ist er flach oder tief, langsam oder schnell, weich oder rau, leicht oder schwer? Wichtig, der Atem soll dabei nicht beeinflusst werden. Du musst dich nicht um ihn kümmern. Deshalb gibt es jetzt auch keine Veranlassung dazu. Sei einfach ein stiller, passiver Beobachter. Lass dich atmen. Und wenn ihr Lust habt, ich habe ein Lied geschrieben, das quasi eine Atemanleitung beinhaltet. Schaut es euch gerne mal an. In der Beschreibung seht ihr, wo ihr es finden könnt.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Damit gehen wir in die neue Woche hinein. Das war unser Podcast Gerne Montag, der Podcast gegen den Sonntagsblues.
Schön, dass ihr mit dabei wart. Kommt gut in die neue Woche und nächste Woche sind für euch wieder da
Stefan Schwaben wieder
und der Andi Weiß und natürlich unsere Tippfrau Martina.
Ja, natürlich. Also habt eine gute Woche.